Geht's dir gut soweit?
Ja, ich muss mich erstmal hier, ich sitze zu Hause mit Decke auf der Couch eingeknüttelt. Ich muss mich echt erstmal dran gewöhnen. Also ich habe mich jetzt in Südafrika offiziell verliebt, kann man sagen.
Okay.
Ist natürlich super schön, meine Freundin jetzt wieder zu sehen hier.
Ja.
Aber ey, keine Ahnung, ich traue mich gar nicht raus. Also so auch Radfahren oder so. Ich habe jetzt echt nochmal ich bin viel gefahren. Ich habe vier Kilometer mitgenommen, bin jetzt nochmal kurz vor knapp. Ich hätte fast einen Zug verpasst, weil ich nochmal auf eine 600 Kilometer Tour gegangen bin, um Locations für eventuell ein Festival zu suchen. Das heißt, da habe ich nochmal sportlich einiges mitgenommen. Ja, und jetzt ist erstmal, glaube ich, ein bisschen Pause angesagt, ne?
Ja, Rolle fährst ja nicht.
Aber nee, das mache ich nicht, ne. Aber ja, hey, sonst alles gut. Sonst alles gut.
Ja, dann lass uns doch gleich mal über Afrika sprechen. Genau. Herzlich willkommen, Raphael, bei Bike to Global, dem Podcast rund um Radreise und Bikepacking nach wie vor. Und du bist ja schon ein sehr gern gesehener Gast bei mir. Umso mehr freue ich mich. Und wir sprechen heute einmal über den Reno Run, wo du warst, wo du mitgemacht hast. Der findet ja nun auch nicht so oft statt und ist auch etwas exklusiver, glaube ich. Ja, da kannst du gleich mehr dazu erzählen. Auf jeden Fall sehr spannend. Und dann lass uns mal über Orbit 360 sprechen, wie es denn da weitergeht, was da so ansteht und so. Und dann gucken wir mal, wo wir rauskommen. Okay, herzlich willkommen, Raphael.
Ja. Vielen, vielen Dank erstmal für die Einladung. Zum dritten Mal, glaube ich, jetzt.
Ne? Genau. Also vorstellen. Ja. Wollen wir dich nochmal vorstellen? Du machst schöne T-Shirts.
Ich mache schöne. Ja. Danke.
bitte. Genau. Also Raphael, Orbit 360, Kopf mit dahinter, Mitgründer des Ganzen, jetzt mittlerweile alleiniger Veranstalter. Kann man so sagen, ne?
Ja.
Genau.
Ja.
Und vor allen Dingen auch der Mastermind hinter dem Gravity Festival. Das wird der oder die ein oder andere von euch schon mal gehört haben. Du warst jetzt in Afrika. Erzähl doch mal davon. Reno Run, was ist das und warum frierst du jetzt?
Ja, ich bin vor 3 Tagen zurückgekommen. Ich bin ein Rennen gefahren. Reno Run, 2750 Kilometer, unsupported von Plettenberg Bay in Südafrika nach Windhoek in Namibia. Mhm. Das war eigentlich 2020 geplant. Und 2020 ich weiß noch damals, 2019 Silk Road, dann 2020 Atlas Mountain Race. Und ich war angemeldet für TCR, für Rhino Run. Ich habe Race Around Poland oder Cross Poland war es damals noch. Auf jeden Fall so ein paar Rennen, die damals leider durch wird alle zum Erlegen gekommen sind. Und seitdem, also ich habe das damals gesehen, da gab es eine ganz dubiose Webseite, da waren eigentlich nur Bilder zu sehen. Und ganz am Anfang waren es 4000 Kilometer. Dann gab es irgendwie so eine Geschichte, dass Ryan Finn, der die Route gescoutet hat, dass das quasi so ein neues Rennformat wird. Er kriegt ein bisschen Vorsprung und das Feld, die Herde, die jagt ihn dann. Und dann dachte ich, okay, das hört sich alles mega geil an. Also da waren so viele Infos, die immer rauskamen und dann doch nicht. Und dann, ja, hat sich das leider jetzt bis 2022 in die Länge gezogen. Mhm. Und genau, dieses Jahr stand aber fest, dass es stattfindet. Und wir waren am Ende 29 Fahrer und Fahrerinnen. Das ist nicht so viel. Es waren mal mehr, aber ich glaube einfach diese Distanz schreckt erstmal viele ab. Und dann glaube ich einfach, die Planung war gar nicht so einfach, weil es immer wieder abgesagt wurde, dann fand es doch wieder stattgefunden. Aber wie auch immer, am Ende waren es 29 Menschen, die lange Reise auf sich genommen haben. Wir sind dann im Plettenberg Bay gestartet. Da gab es ein super, super schönes Briefing davor noch. Wir haben uns einfach am Strand getroffen. Ryan hat das Briefing gemacht. Das war wahrscheinlich das emotionalste Briefing überhaupt. Ja. Vielleicht muss man auch noch dazu sagen, alle Gelder, die durch das Rennen eingenommen wurden, also hauptsächlich unsere Teilnahmegebühren, wurden gespendet an den Masaka Cycling Club. Das ist ein Team aus Uganda, die ugandische Fahrer und Fahrerinnen unterstützen. Mhm. Und drei drei, also zwei Jungs und ein Mädel aus dem Team sind auch gekommen zum Rennen. Mhm. Das war super schön insgesamt. Also es war einfach, glaube ich, Ryans Traum. Dort mal, Ryan lebt mittlerweile in Australien. Ja. Und das Skatung hatte 2018 schon begonnen und ich glaube, es war sein Traum, mal in sein Heimatland Südafrika ein langes Rennen zu machen. Und auch ohne, ich glaube, das war denen immer sehr wichtig, ohne viel Kommerz, ohne große Checkpoints, die von Sponsoren besetzt werden, sondern einfach nur, hey, wir haben hier einen Start, wir treffen uns da alle, seht zu, wie ihr da hinkommt und dann fahren wir 2800 Kilometer fast durch Südafrika und Namibia und dann treffen wir uns hoffentlich alle im Windhoek und feiern eine Runde.
Es gab auch so eine kürzere Variante oder habe ich das am Anfang falsch gesehen?
Ja, doch, stimmt. Es gab das Entree, das waren 700 Kilometer. Also das ist dann, da war das Finish in Stellenbosch. Stellenbosch ist so ein bisschen nordöstlich von Kapstadt.
Kennt man doch von Cape Epic.
Genau, ja, richtig. Da sind die besten Single Trails der Welt, habe ich mir sagen lassen. Ich bin auch ein paar gefahren, aber so Mountainbike ist da ganz groß und eine schöne Weinregion. Genau, ich glaube, 7 Leute sind das Entree gefahren und dann gab es nochmal 3 oder 4, die geplant hatten, die volle Strecke zu fahren, aber dann in Stellenbosch ausgestiegen sind. Und genau, der Rest hat die weite Reise dann...
Der ist weitergefahren dann, der Rest, ne? Also einfach...
Ja, genau.
Okay.
Und nur teilweise bis zum Ende, teilweise dann zwischendurch gescratcht oder wie ich, bis zum Ende, aber zwischendurch gescratcht.
Ja. Ja, das ist auch, ich habe mir ja die Bilder da so angeguckt, was Sofiane und Max und du da so geteilt haben. Das ist ja auch Wüste, ne?
Ja, es war hardcore. Also der erste Part bis nach Stellenbosch war relativ hügelig. Und je weiter man Richtung Norden gefahren ist, desto weniger Menschen gab es, desto mehr Sand kam, desto mehr Washboard kam. Also ich bin noch nie so viel Washboard gefahren. Die Farmen, die dann nördlicher in Südafrika kamen, das waren dann einfach irgendwelche Gebäude, die seit Jahrzehnten verlassen wurden. Das wurde uns vorher auch schon gesagt, meinten, am Anfang werdet ihr vielleicht noch am Anfang ist Resupply kein großes Problem, da wird es genug geben und selbst wenn ihr mal Probleme bekommt, gibt es immer wieder mal irgendwelche Farmen, die ihr einfach fragen könnt und die sind super nett und die haben überall Wasser und die können euch zumindest mit Wasser aushelfen, aber je weiter wir uns von Kapstadt entfernt haben Richtung Namibia, gab es eigentlich nichts mehr und nach der Grenze, also in Namibia dann, da gab es gar nichts mehr.
Da gibt es nur noch Diamanten.
Leider nicht. Nicht mehr für uns. Dafür hat man keine Zeit zu graben.
Oh Mann, ey. Und dann Temperaturen, was war da so los?
Ja, also bis 45 Grad. Ich habe davor bei Wetter.com immer geschaut und dann sieht man immer die Schattentemperatur und denkt, ja, Schattentemperatur so 33, 34, 35, das ist warm, aber es geht irgendwie. Aber dann gibt's halt einfach in der Wüste da keinen Schatten. Und dann, also unterm Strich, ich habe sehr, sehr, sehr doll gelitten, bis ich dann an einem Punkt kam in Namibia, das waren dann nach 2400 Kilometern, dass ich auf der schlimmsten Strecke, das war vor Sesisrem. Sesisrem ist ein, wenn man das sich auf einer Karte bei Google Maps anschaut, denkt man, da ist ein Dorf, wo es ein bisschen Resupply gibt, aber wenn man dann ankommt, dann im Prinzip, diese Dörfer bestehen im Prinzip nur aus einer Tankstelle. Und das war immer so, man wurde nicht belohnt für diese langen Sektionen, die man zurückgelegt hat, wo man dann irgendwie völlig durch verbrannt und staubig ankam. Und dann dachte man, okay, jetzt irgendwie was Geiles essen oder eine kalte Cola oder so. Ja. Dann ist man da in so einer überschaubaren Tankstelle gelandet, wo es halt eine Tüte Chips und ein paar trockene Kekse gab.
Wie viele Kilometer waren das dann so immer, die du hinter dir hattest?
Ich glaube, der längste Abschnitt waren knapp 200, 190 ungefähr. Und
das bei der Hitze und dem
Ja, also am Anfang dachte ich, als ich so ein bisschen mein Research gemacht habe und hab ihm alles rausgeschrieben. Dachte ich, ja, das passt schon. Aber wir haben wirklich dieser eine Abschnitt, wo ich dann auch gescratcht habe. Ich konnte nicht schneller als 12 km/h fahren. Also es war zwischen Sandpiste, die dann gar nicht mehr zu fahren war, wo ich geschoben habe, bis unendlich viel Washboard, aber auf der Straße, die halt 10 Meter breit war. Ne? Also super, super breit. Wenn man von oben drauf geguckt hätte, denkt man, man fliegt da drüber, aber wenn man da mal näher hinguckt, sieht man einfach diese harten, ja, Washboard-Sections. Und im Prinzip ist man dann nur von rechts nach links über diese 10 Meter breite Straße gefahren, hat versucht, irgendwo eine Linie zu finden, die es aber nicht gab. Und auch das war halt übel. Ab Namibia hatten wir nur noch Gegenwind. Also am Anfang hatten wir viel Rückenwind. Das war sehr angenehm. Und dann hat irgendwann, also wir sind ja erst von Osten nach Westen gefahren, nach Stellenbosch, und dann von Süden nach Norden. Und je weiter wir dann auf dieser Süden nach Norden Strecke waren, gab es am Ende nur noch Gegenwind. Und das war dann, also für mich,
glaube ich, ist ja auch nichts, was bremst, ne?
Nee, nix. Ist ja nix.
Flach. Dann so. Also genau. Schon bergig, ja, aber
ja.
Dann flach.
Und auch keine Kurven. Und leider, ganz Namibia, ist am Ende war es immer so ein 1-2%iger Anstieg, der also man hat immer nach vorne geguckt, man hat am Horizont einfach geradeaus den Punkt von dem Dirt Track gesehen und es gab keine Veränderung. Und dann auch mit dem Wind habe ich mich einfach weggeduckt, habe auf den Boden geguckt, hatte gehofft, dass man viele Tiere um sich rum sieht, dass die so ein bisschen gute Laune versprühen. Naja, aber wenn man auf den Boden guckt, dann sieht man auch nicht viel Tiere. Ja, das war für mich auf jeden Fall sehr hart mental anstrengend.
Hattest du eine Federgabe oder bist du starr gefahren?
Nee, starr. Und ich hatte am zweiten Tag hatte ich einen Durchstich im Reifen und dachte anfangs sogar, dass ich meine Felge kaputt gemacht habe, weil zwischen Felge und Reifen die ganze Dichtmilch rauskam. Und zwar, es war alles voller Staub, man konnte kaum sehen, woran es jetzt lag. Da habe ich versucht, neue Tubeless aufzuziehen. Das ging nicht mehr. Es hat die ganze Zeit kam die Dichtmilch raus aus irgendeinem Spalt. Ich konnte es nicht sehen, es war alles so dreckig. Und dann habe ich einen Schlauch reingezogen und dachte schon, puh, jetzt mit Schlauch, keine Ahnung, ich war gerade bei 350 Kilometern oder so, also noch 2.500 vor mir. Da dachte ich schon, gut, da muss ich mir jetzt was überlegen, weil so werde ich nicht zu Ende fahren können. Und ein paar Stunden später bei einer Abfahrt bin ich gegen den nächsten Stein gefahren, habe den Schlauch direkt kaputt gemacht und habe dann ein bisschen Tempo rausgenommen. Ich habe tatsächlich die zweite und dritte Nacht jeweils 9 Stunden geschlafen. Also ich hatte super, weil es wieder an einem Sonntag war. Ja. Das war auch, dieses Mal habe ich gemerkt, früher war ich ja immer eher für wenig Schlaf und doch dann langsamer gefahren, aber wenig geschlafen. Und jetzt, ich kann das nicht mehr.
Also, mit dem Alter kommt die Weisheit drauf.
Ja, wirklich, wirklich. Vielleicht bin ich zu alt, vielleicht ist mir auch einfach diese ganze Ranking. Also das war aber für mich, ich hatte ja einen Unfall letztes Jahr, habe mir das Knie kaputt gemacht und das war jetzt das erste Rennen, was ich wieder gefahren bin und dann direkt 2800. Für mich war wirklich von Anfang an wichtig, da in Windhoek anzukommen. Aber ich glaube für jedes, also ich merke immer mehr, für mich spielt Abenteuer die große Rolle und auch einfach die Menschen, weil das ist schon cool, wenn man in dem Rennen ist und sieht, weiß, man muss nicht alleine dadurch. Vor einem, hinter einem sind Menschen, die man hin und wieder mal trifft, wo man sich einfach mal kurz austauschen kann. Das war super cool. Aber um die Reifenproblematik noch kurz zu Ende zu bringen, jetzt haben wir den Bogen gespannt. Ich bin am Montagmorgen dann in Stellenbosch in einem Fahrradladen und die hatten keine Reifen, die gepasst haben. Die hatten nur den Maxxis Icon, ich glaube 2.2.
Die haben 29er.
Nur richtig dicke Dinger. Ja, und dann
den Hipster.
Dann haben wir, der hält zumindest.
Ja.
Also nicht der Hipster-Kram, die Mountainbike-Reifen.
Ja.
Und ja, dann haben wir einen Reifen genommen, wo wir das Profil, die hatten dann so ein Schleifgerät und meinten, hier, lass uns einfach das Profil abschleifen, dass wir den Reifen da irgendwie reinquetschen.
Ja.
Ja, du hattest ja auch auf dem einen Video auf Instagram geschrieben, ja. Oh oh, ist das der Profil auf der Straße oder ist das Profil an der Gabel?
Ja.
Und es war beides. Okay. Es war größtenteils, es hat einfach, größtenteils war es schon einfach das dicke Profil auf der Straße, aber wenn ich bergab gefahren bin auf Asphalt, was nicht oft vorkam, hat sich das Gummi einfach ausgeweitet vom Reifen.
Ja.
Und es hat minimal geschliffen.
Vielleicht, weil du auch mehr Druck nach vorne gemacht hast dann, ne?
Nee, das habe ich versucht rauszunehmen. Also ich habe dann schon versucht, das anzupassen. Aber durch die Schnelligkeit, es war immer so ab 55, 60 km/h, ist der durch die Zentrifugalkraft, ist der Reifen quasi ein bisschen größer geworden und hat dann minimal geschliffen. Ich habe dann immer auf den Abschnitten Reifendruck rausgenommen, Luftdruck rausgenommen und dann ging es wieder.
Also das war auch beschwerlich, ne?
Ja, es war ein Gebastel. Das waren so, also das mit den Reifen. Oh, ich glaube, ich habe gerade eine kleine Mücke verschluckt.
Du, altes Protein-Monster.
Ja, boah.
Aber wie kommt denn eine Mücke? Da sieht man mal, wie lange du nicht in deiner Wohnung warst, wenn da jetzt noch Mücken sind.
Also ja, ich musste dann immer den Luftdruck wieder rausnehmen. So oft kam das nicht vor, weil es nicht so viele Abfahrten auf Asphalt gab. Aber das war auf jeden Fall wieder so ein Moment, wo ich im Rennen dachte, hey, das macht mir irgendwie Spaß. Also so, ich glaube, ich würde mich so ein bisschen als erfahrener Rookie bezeichnen. Ja. Ich glaube, viele denken immer, weil ich so viel habe ich ja noch nicht gemacht. Also klar, mit Silkwood und Atlas Mountain Race habe ich damals gleich mit zwei großen Rennen gestartet. Aber ist jetzt nicht so, dass ich schon 20 Ultrarennen gefahren bin. Deshalb denken viele immer, ich habe so viel gemacht, aber eigentlich bin ich, ja,
so, das ist eine Frage der Perspektive.
Genau, so mittelerfahren. Und ich merke aber immer wieder, dass mir macht es richtig Spaß, so ein bisschen noch verpeilt in Rennen zu gehen. weil da, dann kommt für mich das Abenteuer. Als ich da stand in dem Fahrradladen, ich habe mit den ganzen Fahrradladen High Five gegeben. Die meinten, ey, geil, sowas haben wir noch nie gemacht. Und ich so, ja, ich auch nicht. Und da habe ich aber gemerkt, boah, das hat mich jetzt zwar extrem viel Zeit gekostet, also ich hätte jetzt schon ganz anderswo im Feld sein können, aber irgendwie fand ich es geil.
Ja, das kann ich mir vorstellen. So wie du in Kirgisistan mit deinem 40er Kettenblatt angetreten bist, deine Achillessehne da.
Genau.
Ja. In die Jurte geschossen hast. Ja.
Ja.
Also, wenn du, also, was ist denn dann das Interessante oder das Reizvolle an diesem Reno-Run? Wenn du so erzählst, okay, unten Südafrika, das kann ich nachvollziehen, aber wenn man dann so quasi die zweite Hälfte oder einen großen Teil einfach nur noch durch diese Einöde da fährt.
Ja.
Also warum? Ich weiß, es ist die falsche Frage, aber
Es ist eine gute Frage. Ich würde auf jeden Fall, ich habe gar nicht eine passende Antwort drauf. Also ich mache generell keine Sachen zweimal. Ich versuche einfach, weil ich denke, es gibt so viel. Ich würde immer lieber nochmal was Neues machen. Aber, und ich freue mich mega, dass ich dieses Rennen gefahren bin, weil insgesamt, ich glaube auch, Curve als Organisator dahin und Curve habe ich so ein bisschen wahrgenommen als das Patagonia der Fahrradbranche. Also ja. das sind die sind mit, ne? Genau, mit Herz und Blut dabei und es ist einfach, wo ich, ja, ich meine, werden wir nochmal vielleicht drauf zu sprechen kommen, wo ich sehr enttäuscht war von den Rennen, wo ich mich zuletzt angemeldet habe und die ich gefahren bin, teilweise gescratcht bin, wo ich dachte, nee, das ist nicht mehr der Spirit, den ich, als ich angefangen habe mit diesen ganzen Ultrarennen, das ist nicht mehr der Spirit, den ich so gespürt habe. Und Curve hat das komplett wieder zurückgeholt. Also das war wirklich, die haben gesagt, ey, wir scheißen auf alles, wir brauchen, keine Ahnung, wir brauchen keine fetten Sponsoren hier. Die haben das halt schon, ne? Die haben gut darauf gezahlt. Natürlich haben sie auch ein bisschen Marketing daraus ziehen können. Aber dennoch haben die wirklich gezeigt, die machen das mit Herzblut und denen geht es einfach darum, ein geiles Abenteuer drauf zu machen. Und das ist mega cool, davon Teil gewesen zu sein. Auch immer so ein, diese ersten Rennen, die irgendwo stattfinden, finde ich sowieso immer geil, wenn du, wenn das noch niemand gemacht hat und dann ist man einer der ersten, die sie, diese Route fahren. Das finde ich geil. Ansonsten, Namibia ist ein wahnsinnig schönes Land. Aber sicherlich haben wir alle dann irgendwann gedacht, ja, es ist schön, aber wir haben es jetzt auch gesehen. Also, ja, es ist nicht so, dass jetzt alle 100 Kilometer sich die Natur ändert.
Ja.
Also, es ja. Aber, also, wer eine mentale Herausforderung haben möchte, der kann da auf jeden Fall nächstes Jahr teilnehmen. Es war ja anfangs nicht geplant, ob es überhaupt in 2023 gibt. Aber es wird eine Nachfolge geben.
Wie lange hast du dann gebraucht für die, was waren das,
2750 und 13,5 Tage. Ich hatte am Anfang 250 im Schnitt war geplant, dann hätte ich 11 Tage gebraucht. Und dann habe ich aber gerade mit dem paar Problemen, mit dem mechanischen Problem, die ich am Anfang hatte, ich glaube, wenn ich richtig, richtig, richtig durchgedrückt hätte, hätte man das sogar schaffen können. Aber dann war es auch, dann wäre ich da in so eine kleine Lücke reingefahren zwischen Max und Sofian und den vier, mit denen ich dann so gefahren bin. Und dann dachte ich, boah, diese Lücke reinfahren. Das war das tatsächlich, habe ich da sogar das erste Mal so ein paar Sicherheitsbedenken auch gehabt, weil es eben keine Menschen gibt, weil es super heiß war, weil das Wasser, was man getrunken hat, super schnell weg war und habe mich schon wohler gefühlt, in einer Gruppe zu sein, wo vier Leute sich immer mal wieder abwechseln und wo man zumindest mal Leute sieht, als dass ich jetzt in eine 150 Kilometer Lücke reinfahre, wo ich mir dann dachte, ne, für was, ey? Ich will heil im Wintergang kommen, will Spaß haben. Und ja, und genau, da muss man vielleicht noch dazu sagen, diese 13,5 Tage, ich bin im Winter angekommen, aber ich habe in einem Moment der Schwäche ein Auto, was an mir vorbeigefahren ist, angehalten und gefragt, ob sie mich mitnehmen können bis zu dieser berüchtigten nächsten Tankstelle.
Ja.
Und die haben mich da mitgenommen. Das war einer der unangenehmsten Momente meines Lebens, weil ich dann an Guy, den Kumpel, den ich in Südafrika besucht habe, bei dem ich jetzt auch 10 Wochen gewohnt habe, ich bin an ihm vorbeigefahren und dann habe ich den netten schottischen Pärchen im Auto schon gesagt, wenn wir gleich an den einen Typen da vorbeifahren, dann müssen wir kurz anhalten, dass ich ihm Bescheid sage. Und ja, dann sind wir an ihm vorbeigefahren. Ich habe das Fenster runtergemacht und man hat einfach an seinem Gesicht gesehen, wie ja, enttäuscht er war. Und meinte so, hey, Raphael, was bedeutet das? Und ich so, ja, ich bin raus, tut mir leid.
Das bedeutet, ich bin eher da als du.
Wir sind sogar am Ende zusammen ins Finish gefahren. Ja. Es gab dann noch, Sossoflay, das sind diese riesen Sanddünen und diese verrückten Bäume, die da stehen. Und das wollte ich unbedingt sehen. Ich kenne das, ne, das ist dieser Salvador Dali.
Wie heißen die, Baobabs?
Ich weiß es gar nicht.
Ich habe das in dem Moment. Diese Flaschenbäume sind das doch, oder?
Ja, ich habe auch. Ich in dem Moment, als ich gerade gesagt habe, ist mir eingefallen, krass. Ich weiß gar nicht, wie diese Bäume heißen. Mhm. Gummibäume im Prinzip. Ja. Mhm. Ja. Und die wollte ich unbedingt sehen. Da hatte ich während des Rennens schon für mich entschieden. Ich fahre auf jeden Fall diesen 60 Kilometer Umweg, schaue mir die an und fahre wieder zurück. Mhm. Und weil ich der Stärkste in dieser Gruppe war, dachte ich, naja, ich fahre mir ein bisschen Zeit raus, fahre diese 120 Kilometer. Die Tour, guck mir das an, komm zurück und fahr dann einfach mit den Leuten nach Windhoek.
Ja.
Aber ja, das so von außen lässt sich das leicht sagen, dann diese 120 extra Kilometer zu fahren, das war nicht drin. Und dann habe ich dann quasi in dem Moment gesagt, okay, ich fahre jetzt einfach mit dem Auto hier zur nächsten Tankstelle, hab dann einen Tag Puffer, schau mir Sossoflay an, was super, super cool war. Ich habe dann zwei Schweizer kennengelernt, habe mir das mit denen angeschaut. Es war ein geiler Tag und bin dann wieder auf die Strecke drauf und bin die Strecke bis nach Windhoek zu Ende gefahren. Also das war, alle haben mich danach gefragt, oh, bist du jetzt traurig und wie war das? Und ich habe direkt mal gesagt, nee, ey, zu keiner Sekunde war ich traurig, zu keiner Sekunde habe ich das bereut. Ich glaube, früher habe ich diesen absoluten Drang des Finishens, der war so tief in mir. Ich weiß, wie ich in Kirgisistan da gekämpft habe und wie da auch einige Tränen geflossen sind, weil ich zwischendurch dachte, ich schaff's nicht. Und ich einfach immer weiter und so, doch, du schaffst es, du kommst da an. Und das ist mittlerweile, ich weiß nicht, wo es ist. Ich weiß auch gar nicht, ob das so gut ist, weil ich finde, man sollte auch einfach Sachen, die man sich vornimmt, zu Ende bringen, aber nicht um jeden Preis. Und wenn dann einfach so die Freude so krass drunter leidet, dass ich dachte, wenn ich das jetzt zu Ende bringe, würde ich am Ende zurückblicken und irgendwie sagen, boah, ja, ich bin da durchgefahren, aber ich hätte irgendwie gern das gesehen, ich hätte gern mehr Tiere gesehen. Und auch da, ne, als ich im Auto saß, auf einmal sieht man da Zebras rechts und links und die waren halt da. Ich habe sie nur nicht gesehen, weil ich auf den Boden geguckt habe, weil ich mich vom Wind weggedrückt habe.
Ja. Da ist dann das Fahrrad nicht das richtige Mittel der Wahl manchmal. Ne?
Nee,
ja. Ja, ich überlege gerade, das fand ich ganz interessant, was du gerade sagtest, dass wo ist dieser sportliche Ehrgeiz? Ich glaube gar nicht, dass der so weg ist, sondern dass es vielleicht, dass sich vielleicht Prioritäten verschieben oder Erwartungen, weißt du, so, das ist ja auch das, wir hatten ja im Vorgespräch auch mal drüber gesprochen, dass ich auch bei mir so ein bisschen sehe, dass dieser Reiz jetzt irgendwo mich kaputt zu machen, ja, um dann danach zu sagen, hey, ich habe mich mega kaputt gemacht, dass der weicht eigentlich wieder dem, was mich früher auch zu diesen Radtouren eigentlich an sich getrieben hat, nämlich das Entdecken und Sehen und so. Also da war das Fahrrad das Mittel der Wahl. Jetzt ist es gerade so ein bisschen umgekehrt, ne? Jetzt ist so Sportgerät und Leistungsfähigkeit und so, aber das nimmt auch ab. So, also ich, ja.
Ist die Frage, was gibt es dann? Ne? Weil ich habe mir viele Gedanken darüber gemacht und dachte mal,
ich mach wieder Touren.
Touren, genau, aber dann bei Touren voll ist man aber alleine. Und ich habe gedacht, was mich an diesen Rennen so krass auch pusht und nicht im sportlichen Sinne pusht, sondern einfach im menschlichen Sinne pusht, sind die Leute, die halt damit machen. Und das war dieses Mal, das waren schon Legenden, die da waren. Und jetzt, ne, keine sportlichen Legenden, sondern charakterliche Legenden. Das waren nur geile Leute. Das hat so Spaß gemacht, sich mit denen auszutauschen und die zu sehen. Und da dachte ich, das hat man bei einer Tour halt nicht. Hier hast du diese 29 Menschen, die dort starten und dort ankommen wollen. Und du siehst natürlich nicht alle, weil viele sind schon gleich am Anfang weg und die siehst du wahrscheinlich nie wieder, weil der Abdullah war schon wieder in Australien, als ich gefinisht habe. Aber das fand ich cool, die Leute auf der Strecke zu sehen. Und das hat einem wieder so zusammengeschweißt. Das hätte man bei Natur halt nicht.
Ja, gut. Das stimmt schon. Ja, also das hat mir auch in Kirgisistan, also im Atlas war es noch nicht so sehr, da habe ich mich eher so als außenstehend empfunden. Ich glaube, das braucht auch so ein bisschen, ja, Anerkennung ist so das Falsche, aber weißt du, es ist so, wenn du dann schon mal so ein bisschen was gemacht hast, dann gucken die auch anders auf dich so, aber das ist ganz normal, glaube ich, so dieser Tribe-Gedanke. Ne? So, und dann Kirgisistan fand ich das toll.
Ja.
Da war das gut.
Ja, das war, also Kirgisistan wird bei mir auch immer, ne, so wenig Leute, wie man da gesehen hat, wenn man da mal jemanden gesehen hat, man lag sich da im Arm und hat, ey, geil, wie war der letzte Berg? Und ich glaube, in Kirgisistan hatte man vielleicht auch noch ein bisschen mehr, weil da gab es diese Checkpoints, nicht Checkpoints, aber Bergspitzen oder irgendwas Krasses, wo man aus dem Race-Manual wusste, okay, ich habe jetzt, für heute habe ich diese Tagesaufgabe und wenn ich die geschafft habe, bin ich eigentlich auch durch. Ja. Und dann hat man mit Leuten, ne, Shamsi-Pass oder so, dann hat man Leute getroffen, meinte, ey, das war krass oder es war richtig scheiße, aber irgendwie auch geil.
Ja,
und das,
Gemeinschaft,
genau, das hatte man diesmal in Namibia nicht ganz so, weil es dieses, wir haken was ab und wir kommen mit jedem weiteren Haken ein Stück weiter zum Ziel, gab es nicht ganz, weil es gab halt weder ganz krasse Pässe noch, ja, es war halt insgesamt einfach ziemlich brutal. Aber dieses waren halt, naja, diese 2750 Kilometer war ein Strahl, den man nach vorne fahren musste und der hat sich ja halt dadurch ganz schön in die Länge gezogen.
Ja. Aber nicht nur du bist ja aufs Auto, sondern da gab es ja auch noch mal so, was ich mitbekommen habe, da war ja die Aufregung ganz groß, das sind da auch irgendwelche Fahrer ins Auto und haben das aber nicht, so wie du, angezeigt, sondern gedacht, ja, das fällt nicht auf.
Wie ja, kommt's denn? Ja, das war ein bisschen, das wurde natürlich ganz groß auseinandergenommen. Um das jetzt mal, weil ich auch viel danach noch mit Ryan gesprochen habe, wir haben uns in Kapstadt noch getroffen. Es ist super schade, das waren leider die drei Fahrer und Fahrerinnen aus Uganda, die das so ein bisschen systematisch fast gemacht haben und die haben also bewusst beschissen, kann man sagen.
Ja. Aber warum? Also es ging doch um nichts, oder? Oder was war der Grund, warum sie das...
Die sind im Team Amami auch, das ist das afrikanische Cycling-Pro-Team und die waren da mehr oder weniger schon, also die waren schon rausgeflogen, die wussten es nun nicht. Also der Gründer von Masaka Cycling Club hatte denen das vorab noch nicht gesagt, weil er dachte, hey, das ist für die, das ist deren Lebensinhalt, wenn die aus dem Team rausfliegen, das ist nicht so wie bei uns, ja gut, dann arbeite ich jetzt halt in meinem Job weiter, sondern es war für die einzige Möglichkeit, Geld zu verdienen. Die haben sie letztes Jahr, im letzten Jahr haben die Leistung nicht ganz so erbracht, wie sie sollten und dann rollen da Köpfe. Dann wiederum hat Team Amami auch gesagt, hey, krass, Ryan hat hier voll die Exposure und vielleicht, wenn die jetzt geil da fahren, vielleicht können wir da doch noch irgendwas machen über neue Sponsoren oder sonst irgendwas. Und ja, dann ging es für die drei Menschen, das sind die einzigen drei Menschen, denen es um etwas ging, waren diese drei Menschen. Und dann
war der Druck sehr groß.
Genau, ich glaube, niemand von uns kann das nachvollziehen. Ich finde es super traurig, ich finde es super, super, super traurig, wie es insgesamt gehandelt wurde von Leuten, also von aus dem Feld heraus, bevor man da mal den Veranstalter angeschrieben hat, hat man das direkt public gemacht. Dann ist diese Dot-Watcher-Community, hat mich auch ein bisschen angenervt, wie die darüber reagiert haben. Und dann ist das irgendwie ganz schnell. Und Ryan ist ja selbst im Rennen mitgefahren.
Kann ja gar nicht die ganze Zeit gucken.
Genau, und dann war es auch so, ja, sollte der Race Director auch, ist halt seine Schuld, wenn er mitfährt. Stimmt ein bisschen, aber es war halt für uns alle mehr Tour als Rennen. Und das wurde so ein bisschen, die Dirtwatcher-Community, die hat es als richtig krasses Rennen gesehen. Aber für uns alle war es eine Tour und niemand, also ich habe mit April, die hat am Ende dann die Frauenwertung gewonnen, mit der bin ich immer wieder mal zusammengefahren und wir haben auch darüber gequatscht und sie meinte auch, hey, was Florence ist die Fahrerin aus Uganda, die dann da ein bisschen beschissen hat. April meinte, hey, ihr tut's einfach mega leid, wenn Florence das macht, dann wird es Gründe dafür geben und das tut ihr voll leid, aber für ihre Fahrt jetzt ist es ihr völlig egal, ey, die fährt das Ding zu Ende, die war so richtig, die war badass, die hat einfach, die ist so krass gefahren. Insgesamt eine sehr uncoole Situation für alle, glaube ich. Und am Ende.
Das hat es so überschattet irgendwie auch, ne?
Ja. Die drei Leute sind jetzt alle aus ihren Teams geflogen. Ich finde, also völlig zu Recht, dass es, also die waren vorher rausgeflogen, dass es irgendwelche Strafen dafür geben muss. Das ist klar, dass die disqualifiziert wurden von der Veranstaltung, ist auch klar. Das soll man jetzt gar nicht schönreden. Aber es ist halt einfach hart zu sehen, wie die Realität dahinter ist.
Ja.
Und dann vielleicht auch, das ist nur mal aus dem Nähkästchen geplaudert, in Uganda scheint es halt, und sicherlich auch in den Nachbarländern, scheint es relativ normal sein, dass alle bescheißen. Also was die mir jetzt alle erzählt haben, selbst bei den nationalen Meisterschaften da fährt dann ein Motorrad vor den besten Leuten und gibt den Windschatten und Scheiß. Also ich glaube, da sind wir so weit von entfernt.
Machen wir in Anführungszeichen beim Giro ja auch, ne? So, also da fahren sie ja auch immer ein bisschen näher mit ihren Motorrädern oder näher mit den Teamwagen. Also es gibt ja jetzt, das ist, glaube ich, auch eine, ja, es gibt jetzt auch eine neue UCI-Regel, habe ich gestern mitbekommen, dass jetzt die bei Zeitfahren beispielsweise der Mindestabstand 15 Meter sein muss der Teamfahrzeuge.
Ach krass, ja.
Da geht's so da, also ich habe nie drauf geachtet, ne, aber dann sagten sie, ja, habt ihr euch mal gefragt, warum so ein Teamwagen bei einem Zeitfahren mit allen Rädern, die es gibt, auf dem Dach hinter dem herfährt oder ihr herfährt, so, und da gibt's wohl Aerodynamikvorteile. Keine Ahnung, so jedenfalls.
Da bin ich komplett raus.
Ja.
Was ich vielleicht noch, wir hatten ja auch mal schon gesprochen über die Entwicklung der allgemeinen Ultraszene. Also was mir da auch so ein bisschen, ich bin da letztes Jahr hat mir ein paar Sachen böse aufgestoßen, als ich selbst bei Badlands mitgefahren bin, gab es nur Regelverstöße. Unter anderem, das kann man bei bikepacking.com im Video nachschauen, hat Alistair Brown die direkt neben mir, ich saß daneben ihn, hat eine riesen Pumpe und hat mitten in der Wüste in so einem kleinen Dorf auf einmal, weil er mit Turbolito-Schläuchen oder keine Ahnung mit Wasser gefahren ist, hat sich gewundert, warum er jetzt so viel Platten hat. Und auf einmal stand da eine riesengroße Pumpe vom Scott Media Auto. Er war ja auch Scott-Fahrer. Und das wurde auf bikepacking.com hochgeladen. Da gab es tatsächlich auch einen Kommentar von irgendjemandem, der dann geschrieben hat, ist das Trail Magic or did he carry the pump for the whole way? Irgendwas. Und da hat niemand drauf reagiert. Dann haben wir jetzt auch, ich nenne mal keine Namen, aber dann gab es in anderen Podcasts schon Fahrer, die gesagt haben, gerade nach dem Start, so die ersten 50 Kilometer, kann man gar nicht im Windschatten fahren, weil es einfach, ne, dann gibt es dann eine 8-Personen-Gruppe, wo ich mir dann dachte, auf jeden Fall kann man außerhalb des Windschattens fahren, wenn 8 Leute sich absetzen. Also das ist so ein bisschen das, der von den Leuten, die das alles auch Spaß machen, wo der einzige Zweck ist, diese Rennen oder der einzige Wunsch ist, Rekordzeit zu fahren und Rekorde zu brechen. Da ist es irgendwie okay, wenn so ein bisschen auf Regeleinhaltung, wenn das da so ein bisschen lockerer mal genommen wird. Aber
ganz ehrlich, Badlands ist für mich, das ist aus meiner Sicht, das hat nichts mit Bikepacking sowieso zu tun, sondern das ist ein Sport-Event, das ist ein Gravel-Race für mich.
Ja.
Und musst du halt gucken, brauchst halt noch eine Tasche, wenn du ein bisschen länger brauchst. Und ansonsten können die da, das ist mir völlig wurscht, ja. Also
dummerweise
machen, was sie wollen.
Ja. Also. Ich dachte auch, sie hätten die Regeln angepasst, nachdem das in einem einen Jahr so krass war. Und ich habe auch eine Nachricht geschrieben, eine lange mir nachgedacht, hey, das ist alles, ne, ihr wollt Rekorde haben, medial bringt euch das was, ihr macht dann schöne Filme, aber es wäre wichtig, die Regeln einfach und den Spirit einzuhalten, ansonsten geht das alles nach hinten los.
Also,
und die Regeln wurden, ich habe es vor 2 Stunden nochmal kurz nachgeschaut, die Regeln wurden nicht angepasst, also steht auf der Webseite genauso noch die Regeln, also wenn man die Regeln einfach ändert, dann ist das ja auch okay, dann ist es
aber
halt ein Gravel-Rennen.
Ja, aber das ist vielleicht... Ja, vielleicht bin ich oder wir sind da oldschool. Also ich lege schon Wert auf diese Rules, ja, so. Ich bin da jetzt auch nicht so manisch hinterher und so, aber es gibt für mich so ein paar Sachen, wenn das heißt, das ist ein unsupported Bikepacking Race und das darf man nicht machen, wenn man alleine ist, und das kannst du machen, wenn du im Team fährst, dann ist das für mich so gesetzt. Ne? Also als zum Beispiel da diese Sattelstütze da von Tobias gebrochen ist in Kirgisistan und wir die da von dem Südafrikaner bekommen haben, da haben wir auch Bescheid gegeben und gesagt, Achtung, das, also ne, so, wir sind jetzt eigentlich nach Rules raus. So. Ich habe das jetzt aber auch, guck mal, das nächste Rennen, was ich fahre, ist das Bohemian Border Bash Race. Und das ist, da steht auch irgendwo, das ist ein unsupported, ja. Aber das ist alles andere als unsupported. Also da sind Fotografen mit dabei, die dann auch Unterstützung geben, wenn es mal nicht läuft. Und also du kommst aus dem Kopfschütteln gar nicht mehr raus. Aber okay, so ist es, weil da ehrlicherweise sage ich mir dann, dass ich fahre das jetzt für mich so und ich mache das und ich halte mich dann halt so daran und dann ist es in Ordnung. Und dann können die anderen das halt machen, wie sie wollen.
Ja.
Aber es ist natürlich, also wahrscheinlich mag ich deshalb halt auch die Rennen jetzt von Nelson, auch wenn das ist ja bislang meine einzige Rennerfahrung, weil das dort, das steht nicht so zur Diskussion, weil jeder, der da mitmacht, eigentlich das von sich aus Intus hat.
Also mit
ein paar, und ein paar, sagen wir mal, es gibt immer ein paar, die das nicht so Intus haben, aber die werden auch schnell aussortiert.
Ja.
Also die sortieren sich selber aus, ne? So, das passiert dann recht schnell.
Ja, ich glaube, der große Unterschied zu Nelson hat bei allen Leuten, die halt mitfahren wollten, man muss ja halt diesen riesen Fragenkatalog da beantworten. Und damit stellt man zumindest schon mal sicher, dass man sich damit beschäftigt hat und dass man nicht irgendwo auf YouTube ein cooles Video vom krassen Rennen gesehen hat und hat dann gedacht, okay, ich fahre da nächstes Jahr mit, dass man sich von vornherein schon mal ein bisschen mehr damit beschäftigt.
Ja, so aber Apply und Geld überweisen und so und dann so, ach so, da kann ich gar nicht, ja, dann machen wir es.
Ja.
Ja, ich also ich weiß auch jetzt gerade nicht so, ich bin ehrlicherweise auch vielleicht ein bisschen von der Komplexität oder Vielfalt des Ganzen überfordert. Es geht ja mit den Races gerade, also das ist ja wie Black Friday. So, und also was du da alles hast, Midnight Sun und Transbalkan, gut, gibt's jetzt schon ein bisschen länger, und dieses Seven Serpents und weiß ich, was da alles jetzt aus dem Kosmos so entsteht. Wunderbar. Das überfordert mich. Also ich habe da, das war für mich so ein bisschen, das ist, da ist etwas passiert, was für mich eher abschreckend ist. Nochmal bei dem Bohemian Border Bash Race, da hat er jetzt André auch geschrieben, so, hey, super, pass auf, wir machen das jetzt im September und das ist doch das Beste, wenn du dann ankommst nach dem Race und direkt quasi von einer Community von Gravel-Fans empfangen wirst, da in diesem Bash-Camp, ja, was ja irgendwie so. Ich weiß nicht. Also ich möchte danach eigentlich empfangen werden von den Leuten, die da mitgefahren sind und ansonsten meine Ruhe haben. So,
aber die sind doch auch da. Nee, das
sie sind nicht. Schon da, aber wenn er noch, weißt du, dann stehen da noch 100 andere Leute, die.
Aber das finde ich, ziemlich also geil.
Da habe ich kurz überlegt, alles zurückzuziehen, weil das ist für mich
echt?
Ja. Also wenn ich da antrete und fahre, was ich sehr hoffe, dass ich nicht wieder krank werde, so, dann ziehe ich das durch, dann komme ich ins Ziel und lass mir meinen Stempel geben, dann sage ich Adios, Muchachos, und dann bin ich aber noch in der gleichen Nacht weg.
Okay. Ja, okay. Ich glaube, das ist dann subjektive Vorlieben. Ich finde, also als wir jetzt im Winter angekommen sind und es war so eine Kirche und dann war so eine Touristengruppe gerade an der Kirche, dann haben wir den Touristenführer da noch gefragt, hey, kannst du ein kurzes Bild von uns machen? Dann hat er ein Bild gemacht und wir so, okay, das war's jetzt, ciao. Und dann sind wir Bier trinken gefahren.
Naja, aber das ist ja, weil ihr ja alle ihr wart ja auch Fahrerinnen und Fahrer, so.
Ja.
Ja, ja, nur da, aber da sind von dem Festival, von dem Bash sind dort.
Ich weiß, aber hey, ist doch geil, wenn Leute dich empfangen und nee, ich finde es mega geil, wenn so eine lange Reise, wie lange ist das? Fast 2000 Kilometer, ne?
Weiß ich gar nicht, 1300, also waren jetzt nicht so viel, also du bist jetzt auch nicht ewig unterwegs, es ist schon anstrengend, ne? So, also da verlasse ich mich ehrlicherweise so ein bisschen auch auf die Einschätzung derjenigen, die das jetzt im letzten Jahr auch gefahren sind. Also das sind ja auch erfahrene Fahrer, die sagen so, oh, also da, ne, da hat man schon zu tun. So, und deshalb wäre, also es hätte mich überfordert, beispielsweise in Kirgisistan, wenn ich da ankomme und da ist dann irgendwie Halligalli von irgendwelchen Leuten da, nee. Na gut, aber wie du sagst, das sind persönliche Vorlieben.
Ja,
das ist auch wurscht. Aber das hat also diese Vielfalt und dann so dieses Ganze, okay, da kommen jetzt die Pros mehr rein und dann hast du halt tatsächlich Leute, die das dann auch anfangen, geschäftsmäßig, beruflich zu machen, fair enough, ja. Aber das ist dann, da habe ich dann irgendwie, da steige ich dann aus. Da sage ich mir lieber, okay, dann ist vielleicht jetzt die Zeit dann wieder gekommen, mache ich meine Radtouren. So.
Ja, ja.
Fahre ich ja auch meine 150 am Tag oder so.
Ich glaube, es gibt jetzt, also ich hatte danach gesagt, für mich sind Rennen jetzt erstmal vorbei, aber nicht weil alles scheiße ist, also gar nicht, sondern einfach, weil ich für mich gemerkt habe, boah, das war zu hart diesmal, also das war einfach zu viel. Und jetzt habe ich aber gesehen, in Frankreich gibt es ein neues Rennen, das heißt die Unknown Race. Ja. Und das ist wieder so ein Ding, alles oder 80 Euro Teilnahmegebühr, 50 Euro werden davon gespendet, also die Leute, die das machen, das sind ein paar Leute, die haben sich beim Turbocano Sprint kennengelernt. Die hatten Lust, ein Event zu machen, wollten das für einen gemeinnützigen Zweck. Und der Sieger oder Siegerin entscheidet, wohin das Geld geht. Mhm. An welche gemeinnützige Organisation. Und da habe ich sofort gedacht, boah,
Also ich mache ja auch keinen Hehl draus, wenn ich die Chance hätte, würde ich nochmal das Silk Road fahren.
Ja.
So, das ist also gar keine Frage, so, weil ich mag das ja auch, aber es war jetzt so dieses, es ist mir gerade zu viel. Vielleicht bin ich auch nur Grumpy Old Man gerade irgendwo in meinem Keller in der Weihnachtszeit. So, das wird sich vielleicht schon wieder geben.
Bin ich zwischendurch, meine Freundin hat mir schon gesagt, hey Raphael, du darfst nicht zu viel haten, weil eigentlich es gibt doch viel Gutes und ich meine, ne, man kann immer haten, aber man kann ja auch da gucken, wo es gut läuft. Und es gibt schon, auch mit Chibiduro und so sind ein paar Rennen am Start, wo ich glaube, mega, mega Leute dahinter mit den richtigen Werten, denen es um sehr, sehr, sehr viel mehr geht, als einfach nur eine Strecke von A nach B möglichst schnell zu finishen. Also ich glaube, da werden sich in Zukunft, es wird sich ein bisschen splitten. Es wird die Rennen gehen, die noch mehr auf mediale Verbreitung geben und noch mehr Rennmodus haben. Das ist dann einfach für die schnellen Leute. Und dann gibt es aber, denke ich, auch mehr neue Abenteuerrennen, die vielleicht ein paar andere Werte verfolgen, ohne jetzt irgendjemanden da was Böses unterstellen zu wollen.
Nee, also ich glaube, wir tun alle gut daran, dass wir halt sagen, okay, was kann ich jetzt persönlich machen, ja, ohne dann auch gleichzeitig allen anderen zu sagen, wie doof sie sind, weil sie halt nicht irgendwas tun. So. Also, aber für mich, dieses Nachhaltigkeitsthema, das spielt für mich schon eine Rolle.
Ja.
Auch weil ich beruflich halt so extrem viel, also ich darf gar keine Klimadiskussion führen. Ich bin sehr viel geflogen und mache es jetzt seit 2 Jahren gar nicht mehr. Ja, nur noch Zug, auch wenn das Lebenszeit kostet massiv. Aber ich bin da auch am Überlegen, was kann man da ändern. Und da ist sowas wie das Bohemien super, weil das halt, du fährst mit dem Zug hin. Du sitzt da 4 Stunden im Zug und dann sage ich da Attacke und dann fahre ich wieder mit dem Zug zurück. Ist mega cool.
Absolut,
Und alles andere so ein bisschen. Ne? Und da ist natürlich so Kirgistan, ist natürlich dann nochmal eine andere Nummer. So, ich fand das jetzt auch gut, wie du das gemacht hast, dann zu sagen, okay, ich fliege da nicht runter, fahre, weiß ich, 10 Tage und fliege wieder weg, weißt du so. Sondern, dass man dann sagt, okay, ich mache dann halt mehr Wochen drauf. Oder Adrian ist ja jetzt auch da noch, ist der noch unterwegs? Ne?
Die reisen immer noch.
Die fahren ja immer noch irgendwie.
Ja, die sind in Tansania mittlerweile.
Genau, ja.
Die zieht durch,
ja. Ach, stimmt, ja. Ja, das finde ich dann sinnvoll, weißt du, dann sagt man, okay, alles klar, ich habe früher auch alles dann so Kompensationszahlungen gemacht und sowas alles. Das ist für mich dann wiederum völlig okay. Aber dieses so da mal hinfliegen und da mal hinfliegen und dann noch mal hinfliegen und dann noch so und da bleibt irgendwie dann klar, wenn es dein Job ist und du das halt beruflich machst, dann bist du halt Rennfahrer, dann musst du das machen. Aber
ja, das stimmt. Man muss natürlich auch sagen, ich konnte das jetzt so machen. Ich habe, also das war finanziell möglich, weil ich beim Kumpel einfach gewohnt habe, weil ich den Kumpel auch einfach hatte und weil ich es beruflich auch machen kann und remote arbeiten kann. Also das sind 3 Punkte, die dafür sprechen, dass ich das machen kann. Sobald ein Punkt für andere nicht vorhanden ist, können sie es halt nicht machen.
Ja, absolut.
Dann darf man denen das auch nicht übernehmen, wenn sie halt nur für das Rennen runterfahren. Aber ich glaube, wenn alle Leute ein bisschen mehr, ne, wie du meinst, bis vor 2 Jahren ist man noch ganz normal geflogen, da hatte man das noch nicht auf dem Schirm. Ja, jetzt ist es aber da und ich hatte gestern einen ganz langen Call mit einem Klimaexperten, der zum Gravity Festival kommt, weil ich auch gesagt habe, es ist wichtig, Experten mal ranzuholen, weil wir wissen alle, wir müssen was machen und fliegen ist scheiße und alle haben jetzt ein super schlechtes Gewissen, wenn sie fliegen. Aber da ich aus innen heraus, ich suche Abenteuer und leider ist für mich das Abenteuer immer meistens am anderen Ende der Welt leider. So, dann ist es natürlich nichts. So, dann ist es ein super krasser Zwiespalt. Macht man das? Und ich glaube, für mich kann ich sagen, ich werde nie wieder nicht in den Flieger steigen. Also um für mich weiterhin glücklich zu sein, brauche ich diese Abenteuer. Aber man sollte es einfach stark verringern. Ich habe gestern ein super langes Gespräch gehabt mit 2 Klimaexperten, die auch das so ein bisschen, ne, es gibt ein ganz, ganz, ganz großes CO2-Feld, wo ganz viele Sachen reinspielen. Und dieses Fliegen ist halt das absolut Offensichtlichste, weil sofort, wenn du weg bist und postest irgendwas auf Instagram und du bist da in der Sonne, wissen die Leute, der Penner ist geflogen.
Ja.
Und das ist scheiße. Also das soll jetzt gar kein Freifahrtschein sein. Aber es gibt halt in dieser ganzen Thematik so viele Punkte.
Ja, würde ich mir auch nicht anmaßen, ehrlicherweise. Ja. Also das habe ich. also ich weiß, dass das gibt, ja, so, und ich würde es mir aber ehrlicherweise nicht anmaßen. Ich für mich persönlich habe die Entscheidung getroffen, weil ich innerhalb von Deutschland oder innerhalb Europas nach Möglichkeit beruflich nicht das Flugzeug zu nehmen, und ich versuche jetzt und suche Wege, das halt auch zu machen, ne? Ich werde mich aber nicht dafür entschuldigen, wenn ich das Flugzeug nehmen muss, weil es halt eben, wie du schon sagst, so, das ist bei mir genau das Gleiche. Also die Abenteuer, die ich noch vorhabe, die liegen halt jetzt nicht in Karlsruhe. Ja, so. Ja, also das tut mir auch leid für Karlsruhe, aber es ist halt so. Und die, ich hatte mich mit der Sandra unterhalten. Die ist ja zum Badlands, ist die mit dem Zug angereist. Ja, und ich hatte jetzt so überlegt, vielleicht, also wie komme ich denn, weiß ich nicht, wenn ich im Winter einfach mal einen Koller habe und sage, ey, ich will jetzt mal, weiß ich, nach Malle fahren, um dort Fahrrad zu fahren. Ne? So die ganze Rennrad-Community, die kriegt dann auch immer den Hass von allen, die es besser wissen, sozusagen, ab, wenn die halt ins Trainingslager fliegen, ne? So nach Malle. Wie komme ich denn da runter ohne das? So, und dann hatte ich sie gefragt und sie meinte, so, ich ganz ehrlich, mach das nicht. Also es ist so total sinnlos. Ich meine, hinzu ging es so ungefähr, aber das ist immer eine Wette. Du weißt nicht, wenn du in Frankreich in Zug steigst, hast du den Fahrradplatz oder nicht? Wenn der Zug ausfällt, hast du dann im nächsten Zug einen Platz oder nicht? Und die fackeln nicht lange, dann stehst du dort und dann kommst du nicht weiter. Und dann meint sie, Rückzug war das war der pure Hass und sie ist dann irgendwo entnervt, ich glaube in Frankreich, dann ins Flugzeug gestiegen. Sie sagt, die kam nicht zurück. Die Züge waren irgendeinen Anschluss weg, dann gab es keine Möglichkeit, Fahrrad und Person irgendwo hinzukriegen. Es ist so.
Ich glaube aber, also Marien hat es ja auch, Marien, der Atlas Mountain Race gewonnen hat, der ist ja damals. Ne? Genau, und er ist 2019 schon, das Jahr, wo ich auch gefahren bin, ist er zum Silk Road Mountain Race mit dem Fahrrad angereist, ist dann das Rennen gefahren und ist jetzt Atlas Mountain Race auch wieder hingekommen und Abreise auch.
Ja, wenn du Zeit hast, warum nicht?
Genau. Der arbeitet auch ganz normal. Also ist ein bisschen Priorität ist es, der hat schon halt einfach die Zeit dafür genommen. Ja. Und Nico, ein guter Kumpel von mir, der ist damals auch Atlas Mountain Race gefahren.
Der hier, mit dem bin ich doch Silkwood.
Genau, mit dem bist du gefahren. Ja. Genau. Und der Tobi und Lars, beides Freunde, die sind jetzt zum Highland Trail 550 letztes Jahr an theoretisch von Berlin nach Edinburgh, keine Ahnung, für 30, 40 Euro Ryanair Direktflug fliegen könnte, sind die 2,5 Tage mit Zug erstmal durch Deutschland, dann mit der Fähre rüber nach London hoch und dann von London ganz hoch nach Schottland hin und zurück. Haben irgendwas um das 10-fache vom Preis bezahlt. Von der Zeit will ich gar nicht anfangen. Und das ist alles scheiße. Aber, und ne, ich kann jetzt gut reden, ich habe sowas noch nicht gemacht. Aber das sind die Leute, die mich inspirieren und die mich jetzt auch dazu bringen lassen, ja, in Europa sollte man einfach dann vielleicht nicht mehr fliegen. Mhm. Also Ausnahmen vielleicht, ne, whatever. Aber es braucht vielleicht einfach, wenn Sandra das auch so gemacht hat, ist es wichtig, dass es diese Leute gibt, um das vielleicht irgendwann mal massentauglich zu machen.
Genau.
Und je mehr Leute es machen, desto mehr Zugverbindungen werden besser und dann kann man es vielleicht auch einfach durchaus mal machen. Aber es dauert natürlich noch eine
Weile. Ja, mit Nico hatte ich Kontakt wegen Highland Trail im nächsten Jahr. Das klappt jetzt beruflich nicht so, aber ich hätte nämlich eine Woche nach dem ich geplant hätte zu finishen, ja, so vorausgesetzt, ich schaffe sowas wie das Highland Trail, habe ich eine Veranstaltung in London, so, ne, und bin da mehrere Tage und hat dann gedacht, ah, super, ich fahre das Rennen und fahre dann mit dem Zug runter nach London und dann von dort aus wieder mit dem Zug zurück und dann mache ich einen Business-Trip draus, super, da kann ich mir das alles schenken. Und er schrieb mir damals, ja, er ist halt Zug und weiß ich was, Fahrrad und Bus und was ich so alles da hochgeeiert, sagte aber, es lohnt sich. Und da sind wir ja dann wieder bei dem Anspruch, ne, ich glaube, GB Duo waren die das nicht, die gesagt haben, wir akzeptieren nur Leute, die bei Fermins angereist sind.
Ja. Und GB Duo hat jetzt sogar für das kommende Jahr, das Kamerateam muss sogar auf Zug umsteigen. Das finde ich, also keine Ahnung, da weiß ich jetzt nicht, wenn das Kamerateam da fotografiert, ob die dann auch noch in Zug reingehen müssen.
Naja, die Frage ist halt,
Auto gehen können.
Ja, aber also, ne, wenn du so ein vollbesetztes Auto hast, das hat ja dann nochmal eine andere Effizienz, aber wir sind ja jetzt schon wieder in so einer Diskussion drin, so, Kann ich nicht beurteilen, ehrlicherweise. Da steige ich aus, da sage ich mir, okay, alles klar. So, ich gucke lieber, was kann ich verändern, und da bin ich auch. Und aber ich würde jetzt halt auch hier nicht losziehen und sagen, so Leute, alle nicht mehr zur Tour Divide, ja, ihr Schweine. Ja. So, weil. Ja, nee, fliegt nicht zur Tour Divide, weil ich muss nämlich in 2 Jahren dahin. Deswegen sparen wir alle, damit ich das machen kann. Du hattest vorhin schon gesagt, Gravity, Klimaexperten Gravity Festival. Da sind wir jetzt so ein bisschen auch bei dem Thema, wo wir auch nochmal drüber sprechen wollten. Also ich habe so ein bisschen mitgekriegt, da Instagram war gehackt, ne? So, irgendjemand hat sich da so reingeschummelt. Ja. Ein enttäuschter Graveler. Und wie sieht das jetzt aus mit Orbit 360? Was passiert da? Ich habe dann auch ehrlicherweise nichts mehr gehört, obwohl ich da eigentlich sehr nah dran bin. Ich bin, das hatte ich dir dann geschrieben, der Stefan Löw aus Leipzig. Das ist der alte Schulkamerad von mir, mit dem ich angefangen habe, diese ganzen Radreisen zu machen, mit dem ich zusammen Bike to Global quasi gegründet habe. So, ne, wir sind der ganzen Reisen bis ins Jahr 2000 zusammengefahren. Und dann haben sich unsere Wege so ein bisschen getrennt, und ich hatte dann ihn mal in Leipzig getroffen, habe ihn auf diese Orbit-Serie aufmerksam gemacht, und dann hat er sich da hingesetzt und war, glaube ich, auch der Erste, der erste männliche Fahrer, der die ersten 8 fertig hatte. Ne? War ganz toll, weil ich gesagt habe, du bist jetzt super fertig. Schnell. Was? Ich bin jetzt fertig. So, und er ist ja nun alles andere als so der mega performance-orientierte Fahrer, sondern macht das ja auch in einer bewundernswerten Ausdauer und weiß ich nicht so. Und mit ihm bin ich halt unter anderem auch den Weserbergland da von Dan und Ingo gefahren. So, das war recht schön. Aber ich habe da nicht so richtig mehr mitgekriegt, was ist jetzt eigentlich rausgekommen bei dem Ganzen und wie geht's weiter? Und erzähl mal, also was ist mit Orbit 360? Gravity weiß ich, das findet statt. Und ich komme vielleicht auch, aber ich kann es jetzt noch nicht entscheiden.
Bei Orbit 360 macht es, glaube ich, Sinn, wenn wir vielleicht nochmal ganz kurz von vorne anfangen, weil es sind ja immer drei Events, Ride Far, die Gravel-Serie und das Gravity. Das Jahr hatte richtig gut begonnen mit Ride Far, da hatten wir wieder super viele Fahrer und Fahrerinnen. Insgesamt sind 25.000 Euro an Spendengeldern zusammengekommen, die wir dann an die 5 gemeinnützigen Organisationen verteilt haben. Also da vielen, vielen Dank auch nochmal an alle Teilnehmenden und alle und auch an die Sponsoren, die da auch mit unterstützt haben. Das war ein guter Start. Und dann war ja erstmal das Gravity Festival, und zeitgleich mit dem Gravity Festival hat ja das Zeitfenster für die Gravity Serie geöffnet. Das war für mich natürlich ganz schön viel Arbeit, alles mit einmal kam. Das Gravity Festival war super geil. Ich glaube, da haben wir nochmal im Vergleich zu 2021 nochmal einen draufgesetzt, und trotz gewachsener Größe das ähnlich familiär von den Vibes her gehalten. Also zumindest von dem, was ich von außen gehört habe. Also in den 3,5 Tagen kriege ich da nicht so viel mit, weil ich viel arbeiten muss. Aber auch ich habe schon gemerkt, im Vergleich zu 22, das war einfach wieder super, super schön. Und ich bastel dran, dass 2022 noch besser und diverser vor allen Dingen wird. Also da gibt es auf jeden Fall auch ein paar Überraschungen. Und die Gravel-Serie, tja, das hat mir dieses Jahr ein paar Sorgen bereitet. Ich hatte jetzt im Frühjahr dann viel, viel, viel Geld ausgegeben und in die IT investiert, weil es eben nicht mehr möglich war, dieses Ranking manuell zu erstellen, was ich ja davor immer gemacht habe. Aber das war so viel Zeit, und diese ganzen Werte von Komoot rüber zu kopieren bei uns auf die Ranking-Seite.
Und zu verifizieren und so, ne?
Genau, deshalb haben wir dann eine APIs gebaut. Da habe ich mit dem ITler zusammengearbeitet. Das war ein richtig großes Projekt, was mir auch so mittelmäßig Spaß nur gemacht hat. Ich scoute lieber Routen, als auf jeden Fall IT-Zeug zu machen. Das ist mir da mehr als bewusst geworden. Und dann ist, glaube ich, also es war so ein schleichender Prozess, aber die Zahlen für die Anmeldungen sind extrem eingebrochen, aber die Fahrten insgesamt nicht. Also es haben weiterhin viele Menschen sind in Orbits gefahren, haben sich aber eben nicht für dieses Ranking angemeldet. Mhm. Ich glaube, das hat verschiedene Gründe. Ich glaube, der größte Grund ist wahrscheinlich, Corona war dieses Jahr nicht mehr so präsent. Alle anderen Events haben stattgefunden. Und dann hat man eben diese anderen Events hat man da sein Geld gelassen und hat die Orbits dann so ein bisschen als, ja, wenn ich Zeit habe, fahre ich mal ein paar Orbits, aber ich fahre das jetzt nicht voll krass auf Rankings alle acht. Es hat natürlich für mich, also ganz hart gesagt, ein riesen finanzielles Loch reingerissen. Das waren keine schönen Wochen, aber auch mental war es natürlich super fordernd für mich, weil ich ja so viel Energie da reingesteckt habe und dann sieht man, die Leute fahren weiterhin, aber niemand meldet sich fürs Ranking an und ich kann das komplett verstehen. Also ich sehe die Gründe, aber ne, so trotzdem ziemlich hart für mich dann am Ende gewesen, dass ich erst mal ein paar Wochen mich hingesetzt habe und überlegt habe, gut, wie kann das jetzt weitergehen? Offensichtlich ist der Drang nach dem Ranking nicht so groß, dass Leute dafür Geld bezahlen, aber sie haben halt Bock, Orbit zu fahren. Also so ein bisschen, ne? Wie kann man, also kann man ganz klassisch wahrscheinlich erstmal sagen, Geschäftsmodell so halb gescheitert.
oder muss halt eine Schranke davor setzen, um die Routen nicht zugänglich zu machen.
Das will ich nicht, weil, die Leute sollen ja rausgehen. Die
Routenhersteller auch entlohnen, ne? Theoretisch.
Genau. Und eben die Scouts, die machen das, alle machen das mit viel Arbeit und Leidenschaft und dann da irgendwie Geld für die Routen zu nehmen, das wusste ich schon 2020, dass ich das nie machen möchte. Ja. Also ist auch am Ende gar nicht mein Recht, weil ne, die Arbeit kommt ja für die Routen, nicht von mir, sondern auch von den anderen. Und dann habe ich mir jetzt die letzten Wochen überlegt, ich muss ja halt dieses ganze Gerüst, was da aufgebaut wurde über diesen Jahr, das ist einfach mittlerweile ein Kostenfaktor, der auch nicht mehr so klein ist, muss ich trotzdem irgendwie am Leben enthalten. Ich habe dann im Sommer Freelancer-Projekte gestartet, dass ich zumindest erstmal Orbit so ein bisschen rette. Und was dann jetzt auch so mit dem Extrageld aus den Freelance-Jobs geklappt hat. Und trotzdem muss ich mir überlegen, wie es jetzt weitergeht in 2022 und kommende Jahre. Und zwischendurch war das schon auf dem Abstellgleis eigentlich, da ich gesagt habe, hey, Ridefar, das versuche ich auf jeden Fall weiterzumachen, weil der ist der gute Zweck dahinter und das ist auch einfach wichtig. Die Gravel-Serie wird dann halt einfach nicht mehr weiterlaufen können, weil das tat sich irgendwie nicht. Und jetzt sind ein paar Wochen vergangen. Ich habe natürlich auch nochmal viel in Südafrika Zeit gehabt und Ruhe und konnte mich damit nochmal auseinandersetzen. Und die Ideen sind jetzt ausgereift. Es wird alles weitergehen. Aber insgesamt wird jetzt Orbit mehr Richtung Community rücken und weniger Richtung Performance. Also ich werde aus verschiedensten Gründen keine Rankings mehr machen können. Das hat unter anderem, also es ist Teilnahme ist eingebrochen, dann, wie du vorhin meintest, Instagram wurde gehackt. Das war nochmal so ein Zeichen. Das lief alles in der gleichen Zeit, wo ich dachte, oh ne, das jetzt auch noch, ey, das ist. Ich habe es
auch nicht wiedergekriegt, ne?
Doch. Also, okay. Orbit zurück. Also ich habe es ganz normal zurückbekommen. Das hat 4-5 Wochen gedauert, aber ich habe es zurückbekommen. Und das war wirklich mit Erpressung. Also die Hacker haben mich auch über WhatsApp angeschrieben und wollten dann Geld dafür haben. Und das lief dann über Anzeige bei der Polizei. Und wir haben es dann aber am Ende zurückbekommen. Und dann gibt es aber auch noch einen Punkt, dass mich verschiedenste Behörden angeschrieben haben und gesagt haben, du hast ein Ranking auf deiner Seite, du nutzt unseren Waldweg hier, das ist nicht erlaubt, bitte die Route runternehmen. Das habe ich dieses Jahr gerade so noch durchbekommen, weil ich denen dann geantwortet habe, dass es jetzt voraussichtlich erstmal das letzte Jahr ist und ob es cool ist, wenn wir das die letzten 2-3 Wochen jetzt noch laufen lassen. Aber grundsätzlich ist Orbit jetzt da an einem Punkt angekommen, wo das einfach nicht mehr geht. Also im nächsten Jahr müsste ich mit allen Behörden Rücksprache halten, müsste um Erlaubnis fragen, ob ich deren Weg nutzen darf.
Und also, nur um das jetzt nochmal zu klären. Also, wenn es einen sogenannten Privatweg als Teil einer Orbitstrecke gibt, ne, dann kann man den ganz normal befahren. Aber in dem Moment, wenn du quasi eine Art Rennen daraus machst, wo es auch eine Eintrittsgebühr gibt, sozusagen, dann ist es eine kommerzielle Nutzung im weitesten Sinne, die sich dann diese Unternehmen verbieten.
Richtig.
Es sei denn, du gibst ihnen Geld oder die sich das grundsätzlich verbieten?
Soweit ist es gar nicht gekommen, aber es wäre beide. Wenn die auch noch Geld dafür haben wollen, ja, dann geht's eh nicht, aber auch so bin ich durch, weil ich weiß nicht, welcher Waldweg wem gehört. Ich könnte das nie rauskriegen, wen ich überhaupt ansprechen. Ne? Also da geht es gar nicht
um. Für Komoot, ja, ne? Die fragen doch immer, was kann man verbessern, kannst du ja sagen.
Aber
Trailview und Eigentümerview, bitte.
Aber das wissen die auch nicht. Also wo diese Daten liegen. Und da geht es gar nicht um diese Privatwege, die mit einem fetten roten Kreuz direkt ausgeschrieben ist, Privatweg, sondern einfach um Waldstücke, wo man gar nicht weiß, wem die gehören, obwohl dann irgendein Forstamt sagt, nee, das ist, ihr könnt ja gerne Rad fahren, das ist cool, aber ihr dürft kein Rennen draus machen.
Ja.
Hallo Deutschland, das ist ja das, was mir jahrelang immer schon gesagt wurde, wo ich vorgewarnt wurde. Ich bin bisher so ein bisschen unterm Radar da mitgelaufen. Ich wusste immer, dass diese Punkte kommen können. Jetzt sind sie gekommen und das sind einfach diese drei Punkte. Wenig Leute haben sich für das Ranking angemeldet. Es geht eh nicht mehr wegen den Behörden. Ach gut, dann Instagram ist ja mittlerweile wieder behoben. Aber die zwei Punkte reichen, dass ich das einfach auch so nicht mehr weitermachen kann. Ja, und da muss man aber auch...
Versicherungskram, ne?
Genau. Das ist halt einfach, da gehe ich... Ja, bisher lief alles immer so, aber wenn da mal auf diesen Abschnitten was passiert, dann bin ich derjenige dafür, der haftet. Und ja, das steht irgendwann nicht mehr in Relation. Also das ist dann so viel Risiko auf meiner Seite und nicht nur, also finanziell, aber auch Zukunftsrisiko, ne? Das hört ja dann nicht auf. Deshalb habe ich jetzt für das nächste Jahr erstmal entschieden, Ridefar möchte ich auch ein bisschen ändern, möchte mehr Community reinholen, weil damals Orbit ist gestartet, wegen Corona, niemand durfte zusammenfahren, also war Orbit da und hat irgendwie ein Format entwickelt, wo wir eben alleine fahren. Jetzt, wo wir aber zusammen fahren können und auch ich privat voll Bock habe, wieder mehr mit Menschen zu fahren, anstatt auf Performance zu fahren, ist die Idee, wir bauen Routen und alle Leute können als Community mitfahren. Für Ridefar im Speziellen wird es so laufen, dass Orbit 360 Freunde und Freundinnen sich einfach melden können und Routen anbieten können. Quasi, ich weiß nicht, ob du das letztes Jahr mitbekommen hast. Wir hatten letztes Jahr hier in Berlin, habe ich einen kurzen Instagram-Post gemacht, da hatten wir damit schon gestartet und haben für 90, 180 und 360 Kilometer jeweils drei Fahrten angeboten, die wir alle kreuzen lassen haben. Das heißt, wir haben die Leute wieder gesehen. Und wir waren am Ende, ich habe es nicht genau gezählt, aber auf jeden Fall über 100 Leute. Und es war ohne viel Aufwand. Wir sind am Ende Fahrradgängen ist ein Projekt gewesen, wo das Geld hingeflossen ist. Die haben uns dann hier in den Park willkommen, haben Kuchen gemacht, Kaffee, hatten Bier. Und dann haben wir einfach alle die Strecken gefahren, die wir wollten, haben uns am Ende zeitgleich an dem Park getroffen, haben uns noch ausgetauscht, Kaffee getrunken oder Bier. Und es war ein mega, mega schönes Event. Und das würde ich jetzt gern weitermachen im größeren Sinne. Also wahrscheinlich wird es jetzt im März kommen, vom 1.3. bis 31.3. dann. Oder die Daten muss ich mir nochmal genau anschauen, dass sich Leute melden können, die planen dann quasi in Orbit und wir kommunizieren das über beide Communities, die Leute selbst, aber auch ich mit Orbit, dass da Routen stattfinden. Es gibt noch sogar eine kleine Belohnung mit für die Leute, die das dann planen, von einem Sponsor, was jetzt aber noch zu früh ist, um es zu erwähnen. Und das Geld, was da wieder eingenommen wird, verwenden wir mit Orbit für teilweise wieder Projekte, die wir unterstützen, oder aber auch, ich würde gerne mit Orbit sehr gern was selbst umsetzen. Und da geht es dann schon Richtung, lasst uns eine Schule in Afrika bauen oder ein Fahrradcenter errichten, irgend sowas. Also da vielleicht kurz im Hintergrund. Das war letztes Jahr auch für mich, Ridefar war krass viel Arbeit. Man denkt das immer nicht, wenn man das von außen sieht, aber ich habe da eine richtig böse Zeit hinter mir und es ist cool, wenn man dann am Ende sieht, da kommt Geld was raus, man unterstützt die Projekte, aber ne, dann habe ich das Geld überwiesen und dachte, okay, ciao Geld, das war jetzt cool, aber wo sehe ich jetzt den Mehrwert? Ja. Also und dann habe ich, ich war kurz in Simbabwe mit meinem Kumpel und auf einmal sind überall Buffalo Bikes rumgefahren. Die Kinder saßen auf den Buffalo Bikes Und meine Freundin arbeitet auch für World Bicycle Relief. Mhm. Und ich habe geheult, ich habe das gesehen und dachte, ey, Caro, auch für dich super geil. Wir sitzen immer zu Hause, machen Homeoffice, sitzen vor unseren Rechnern und sehen gar nicht, also meine Freundin jetzt in speziellen, weil sie für die NGO arbeitet, wie cool ist das? Hier siehst du die Kinder auf den Fahrrädern und die können halt nur zur Schule gehen, weil sie diese Fahrräder haben. Ja, ja. Genauso wird Bicycle Relief war ein Projekt, was wir letztes Jahr unterstützt haben. Ja. Und dann sind eben diese 5.000 Euro wurden verwendet, um diese Fahrräder zu bauen. Und das war für mich, also mir sind da Tränen über die Wangen gelaufen und ich fand es mega berührend. Also krass, ich bin gerade richtig glücklich, dass ich hier bin und das sehe, weil es einem doch wieder zeigt, wie wichtig das ist. Weil ich mit Ride Far dachte, oh, ich will das unbedingt machen, aber es ist halt echt krass viel Arbeit und ich stand immer so im Zwiespalt und jetzt sage ich, ne, wir machen genauso weiter, wir versuchen noch mehr Geld zu sammeln und versuchen einfach geilen Scheiß zu supporten.
Musst du das immer alleine machen oder, also ich habe jetzt auch keine Lösung, aber ich habe immer mal drüber nachgedacht, weil du ja auch in der Vergangenheit immer mal gesagt hast, ey, ich bin gerade landunter, ne? Oder ja, das Festival ja. Ist eigentlich nur möglich, weil du noch deine Oma irgendwo herholst, ja, und ja, die Burger wendet, vegane Burger, ja, natürlich.
Ja.
Aber also, weißt du, so dieses, weiß nicht, also es gibt ja diesen Bikepacking-Verein, ne, das ist jetzt nochmal was ganz anderes, die haben sich ja unter anderem auch deshalb gegründet, um zum Beispiel solche Rechtsunsicherheiten bei irgendwelchen Rennen, ne, mein Frankengraveler oder weiß ich was da so, Taunus Bikepacking ist da, glaube ich, auch dann einfach von den Leuten wegzunehmen, weil die, glaube ich, dann auch, ehrlicherweise, hat der Taunus Bikepacking ja dann ähnliche Probleme eigentlich, wenn es da um solche Wege und Wegrechte Voll. Geht, ja, so, und ich weiß nicht, inwiefern das da vielleicht, müsste man ihm vielleicht auch nochmal sagen, ja, so, dass das ein Thema sein kann. Ob das jetzt über so einen Verein dann besser gelöst ist, weil es da, weiß ich, eine Rechtssicherheit gibt oder der Verein halt kein kommerzielles Ziel hat, sozusagen. Ne?
Also wenn man da in die Formalien reingeht, bisher gab es im ersten Jahr einen Orbit 360 Verein. Da musste ich eben aus diesen haftungstechnischen Gründen eine GmbH gründen. Dann war im letzten Jahr, hat die GmbH alles ausgerichtet. Und jetzt ist für mich, und da hast du recht, die Frage, muss ich das alles alleine machen? Ja. Ist ein bisschen, das Festival bleibt weiter in der GmbH drin und die anderen Events, Gravel-Serie und Ride Far, werden, das ist der Plan, was noch nicht hundertprozentig mit meinem Steuerberater alles durch ist, aber die werden über den Verein organisiert und dieser Verein soll jetzt auch noch gemeinnützig werden. Das zieht sich ein bisschen, die Anträge sind durch, das zieht sich einfach ein bisschen. Und durchaus, ja, suche ich, also wer Lust hat, da mitzumachen, der Verein bleibt zu 100% gemeinnützig. Alles Geld, was da reinkommt, wird für gemeinnützige Zwecke verwendet.
Was brauchst du da für Leute? Weil ich finde das, also, ne, ich finde das ja super, wenn man sagt so, ey, wer Bock hat, macht mit. So, ich kann mich noch an früher erinnern, das war, also super, viele Hände helfen auch viel, aber
ja, manchmal ist es zu viel Kommunikation. So.
Ja. Ja. Gibt's da irgendwie, wo du sagst, pass auf, hier gibt es wie so eine Art Stellenausschreibung. Ne? Ey, wir brauchen Leute, die reden können, wir brauchen Leute, die malen können, wir brauchen Leute, die schrauben können. So.
Ja, du hast mir schon einen sehr guten Kontakt aus der IT vermittelt. Das hilft mir enorm, weil eben die IT-Kosten letztes Jahr sehr hoch waren. Tatsächlich sowas wie, wenn es Steuerberater da draußen gibt oder so, da zahle ich jetzt halt auch noch ziemlich viel Geld. Grafikdesigner, Webdesigner, all das. Ich mache das alles. Ich mache es okay, würde ich sagen, aber man kann überall das noch ein bisschen besser machen. Und am Ende ist das Wichtigste aber, Orbit jetzt mit den Events groß zu machen, weil da geht jetzt kein Geld mehr in meine Kasse. Man könnte jetzt böse Zungen würden behaupten, zu Recht, ja, aber der hat ja das Festival. Leider, das war
mal. Machst du die Taschen voll doch in der Lausitz?
Ja, ja. Leider ist die Leute, die bei den Orbit-Events, Radfahr-Events teilnehmen, gehen nicht sofort zu dem Festival. Also das war, hatte ich mir damals auch mal so ein bisschen erhofft, aber es ist nicht ganz so. Also
das Wie Festival, unterscheidet sich das dann?
Also es sind die Leute, aber es sind halt, ich hätte mich gefreut, wenn es mehr wären.
Ja.
aber also das Festival ist an sich super divers. Da sind alle die da. Da sind auch Leute da, die keine Orbits gefahren sind.
Ja.
Aber es müssten, um es für mich wirtschaftlich tragbar zu machen, einfach noch ein paar mehr werden.
Mhm.
Also das war die letzten beiden Jahren, das konnte sich nur irgendwie halten durch die Sponsorengelder. Und
ja.
Das ist immer ganz, ganz, also es war schon unter der Grenze eigentlich.
Mhm. Also als Multiplikator ja. Kann sie mich immer mit einplanen.
Das
kann ich. Also erzählen ja. Kann ich. So,
ja.
Aber ja, also ich versuche, wie gesagt, du hattest ja, wir hatten ja schon mal über das Festival gesprochen und da, ich hatte auch gesagt, Mensch, das würde ja passen, weil jetzt ja dieses, über Pfingsten habe ich ja jetzt irgendwie nichts vor. Also ich muss jetzt mal nach oben gehen, da gibt es noch drei Leute, die sagen, ich habe schon was vor, aber das kann man ja erklären. Ja, aber weil du gerade sagtest, so die Leute, die fahren und ne, nicht unbedingt die gleichen, die dann da auch kommen oder nicht alle dann kommen, es war für mich auch so, also ist für mich auch nach wie vor so, okay, da sind auf einmal ganz viele Menschen und da möchte man jetzt nicht glauben, ja, aber
ja.
Ich habe da, das ist für mich echt eine Hürde, das ist für mich der Shamsi, so, ja, also, oder der Arabell, aber wenn ich einmal oben bin, ist alles gut, aber
so. Aber es ist cool, also die, ja. Ich meine, man kann sich da auch zurückziehen. Es gibt genug Rückzugsmöglichkeiten. Aber es ist einfach sehr, sehr freundliches, familiäres Miteinander.
Hm. Ja, das hat sich, du hast ja auch ordentlich Werbung gemacht, zumindest mir gegenüber. Ich fand das auch sehr interessant, finde es auch sehr interessant. Also ich bin auch am Überlegen. Vor allem, weil ja. Es reizvoll ist, wenn man da lange mit dem Fahrrad hinfahren kann.
Ja, das stimmt. Ja, also ne, nochmal kurz, White Far wird werden, es gibt verschiedene Routen, verschiedenste Längen, die werden angeboten, die wird man dann, die Orbit-Webseite wird jetzt nochmal neu gemacht, die wird man dann auf der Webseite finden.
Und das sind Routen wieder verteilt über Deutschland oder?
Weltweit.
Ah, okay, cool.
Das ist ja das Geile an White Far, dass man das einfach weltweit machen kann. Und
okay, aber das kann ich selber aussuchen, ne? Also ich kann,
genau.
Oder genau, also nicht, weil du sagtest, Routen angeboten werden.
Also du könntest jetzt im Prinzip sagen, ey Raphael, ich finde das geil, was du machst. Ich habe Bock, eine Route zu planen, eine 100-Kilometer-Route. Ich würde die bei mir um die Ecke, ich plane eine schöne Gravel-Tour, ne? Wenn du sagst Straße, dann Straße. Das werde ich dann einfach in der Übersicht alles filtern. Und dann würdest du sagen, hier an dem Tag würde ich einfach fahren, kommuniziere du das mal mit Orbit 360, ich kommuniziere es über meine Kanäle.
Und da ist es da.
Und genau, wer mitfahren will, der fährt mit, der meldet sich an. Ihr habt eine coole Fahrt. Das war letztes Jahr, hat das Christoph Strasser so gemacht. Und es war, also letztes Jahr haben das mehrere Leute gemacht, aber Christoph Strasser war so der, der ist mir einfach hängen geblieben, weil er das so sympathisch cool gemeint und meinte auch, ne, ey, ich finde es einfach geil, was du machst. Komm, ich glaube, wenn ich sage, ich fahre und ich nehme ein paar Leute mit, dann freuen sich die Leute und das ist ja definitiv so. Und dann sind die insgesamt eine 360er-Runde gefahren und haben ihm aber auch eine 180er-Option angeboten, wo man dann aussteigen konnte. Und das war super cool. Das ist jetzt die Idee für nächstes Jahr.
Obwohl bei Christoph Strasser wäre ich mir auch nicht so sicher. Nicht, dass der sagt, du, passt mal auf, wir treffen uns um 8 Uhr an der Westküste.
Ja, und dann,
und dann sind wir am frühen Nachmittag an der Ostküste. Bis dahin.
Ja, ja. ja, also das ist jetzt für White Faso geplant und für die Gravel-Serie wird es einfach Orbitrouten geben, genauso wie weiterhin. Und die werden vielleicht sogar wieder ein bisschen knackiger. Und die Idee ist, man kann die erfahren und dann würde ich so ein paar Special Deals machen mit Sponsoren, wo man dann sagen kann, hey, wenn du, das hatten wir vor 2021, wenn du 5 Orbits gefahren bist, dann kriegst du einen Gutschein bei dem und es läuft dann alles digital ab. Das sind wir gerade noch dabei, das sind diese Hürden, die wir IT-technisch jetzt noch lösen müssen, aber das ist die Idee. Und es gibt quasi, man muss sich anmelden, einfach um da drin zu sein, dass wir wissen, wer wie viel gefahren ist, aber man muss kein Geld mehr zahlen. Also die Gravel-Serie wird komplett kostenlos und dafür, also wer auf Ranking fährt und wen das interessiert, man sieht das ja dann bei Komoot, wir haben quasi die Kollektion dann wieder bei Komoot drin, der kann sich da ja anschauen, wie gut er ist oder sie ist im Vergleich zu den anderen. Aber
Ich finde das gut, dass du sagst, lass uns da mal ein bisschen diesen Performance-Druck rausnehmen und zwar aus zwei Gründen. Dann habe ich noch erinnere mich noch mal dran, ich habe gerade noch eine Frage. Einfach nur sagen, Martin, du hast noch eine Frage, dann weiß ich Bescheid. Ich war nämlich mal bei diesem Radclub R2D2, ne, ja. Das ist was anderes, so ECDC, ja. Na egal.
Doch.
Und hab da was erzählt und da ging es auch um Atlas Mountain Race und da hat mir am Anfang die Frage gestellt, wer plant denn, ne, so Race überhaupt mal so. Und das waren ganz wenig.
Ja.
Ne, so, und da fiel mir dann auf, hey, vielleicht ist man schon zu lange in dieser Blase, ne, so, oder in dieser Community, wo es eigentlich nur noch darum geht, wo ist man, ne? Hellenic Mountain oder Silk Road oder Balkan oder so, ne? So, und das ist völlig normal. Die große Mehrheit ist da nicht, möchte da auch nicht sein, ja, sondern möchte einfach Spaß haben und Zeug fahren. Ich finde das Konzept, was sie jetzt hier mit diesem Candy Bee Graveler fahren, ja, sie gesagt haben, wir haben da Station, wir fahren da durch, ich meine, es wird jetzt gerade auch irgendwie länger, jetzt sind sie ja noch fast eine Woche unterwegs nach Berlin, aber hey, warum nicht, ne, so, dass das gut angenommen wird und auch wohl, also die Sache auch ein bisschen entspannt und die Leute dann natürlich Spaß haben. Einziger Nachteil ist, man braucht den ganzen Hightech-Kram nicht mehr eigentlich fürs Fahrrad. Es reicht auch eine völlig normale Karre, aber egal.
Das ist eigentlich ganz gut.
Also aus Konsumsicht, ne, und da sind wir wieder beim Thema Nachhaltigkeit, also N+1 ist, glaube ich, auch das Schlimmste, was du tun kannst, so gesehen.
Ja.
Aber okay, und die Idee, an die du mich erinnern solltest, war, kann man mit Strava nicht irgendwas machen? Also, dass man zum Beispiel sagt, du kannst bei Strava halt irgendwelche Levels erarbeiten und hast dann ein Badge. So, ne? Also wie dieses Festiv 500, wo sie sich da alle um dieses Badge kloppen, dabei 3 Grad und Sprühregen. Aber dann hat man da vielleicht auch nochmal einen Anreiz für die leistungsorientierteren Fahrerinnen und Fahrer.
Theoretisch, aber Strava ist halt wieder voll Performance-Richtung und ich bin sehr glücklich mit meinem Sponsor Komoot.
Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich beißen. Komoot ist für mich eine Community und Komoot ist für mich die Plattform, wo du dein Kram planst, ja, und wo du das alles auch quasi erfasst, aber unter einer Tour-Perspektive. Ne? Also da gucke ich mir genau an, wie sind die Bodenbeschaffenheiten, was erwartet mich da sowieso. Ja. Ich habe eine Community, ich kann Roadbooks lesen. Also ne, wenn du irgendwo warst mit den ganzen Bildern und Erfahrungen, das ist ja, Stefan war davon ja auch sehr angetan, hat das ja auch gemacht. Und das finde ich super. Ja, Strava ist das nicht für mich. Vielleicht kann er Strava, keine Ahnung. Strava ist für mich, da habe ich irgendwie 400 Kilometer im Monat. Oh, da kriege ich ein Badge. Fertig. Und auf Strava erfasse ich nur Leistungsdaten. Herzfrequenz, Kalorien, Längen sowieso. Also das ist für mich so die Performance-Datenbank. Und Komoot ist die Community, ehrlicherweise. Also
aber da würde ich jetzt mit
wieder gegenseitig da Probleme
machen. Ja, und da würde ich auch mit Orbit lieber immer gern in der Community bleiben wollen.
Ja, klar.
Ne? Ja.
Okay.
Ja.
Dann muss Komoot jetzt Badges erfinden.
Das würde das Problem Freunde. Lösen.
Ja. Du warst mit mehr als 10 Freunden unterwegs.
Oder? Fahren,
Gibt's halt irgendwas.
Ja,
cool. Aber das sind doch tolle Ideen. Möglichkeiten. Ich hatte zwischendurch wir hatten ja schon mal Kontakt so vor ein paar Wochen, Monaten, ne, wo ich so gefragt habe, hallo, gibt's dich noch? Weil du bist so von, ne, du hast erzählt aus dem Jahr, wo Atlas war, wo du eigentlich noch die ganzen anderen Rennen vorhattest, dann dieser Hardstop, dann Orbit. Dann hast du ja gesagt, okay, ich fange nochmal richtig an, lass mich auch trainieren. Ne? Da warst du ja auch sehr kompetitiv und leistungsorientiert unterwegs.
Ja.
Du hattest dann das mit dem Knie, ne? War das ein Unfall? Ich weiß gar nicht.
Ja, genau. So. Ja, das war bei der Com-Challenge hier in Berlin. Hab ich Ja, aber viel muss man einfach eindeutig auch sagen, warum ich nicht so viel Rad gefahren bin, war Orbit, weil es einfach, das sieht immer von außen so schön alles aus. Es ist auch schön, ich will mich auf gar keinen Fall beschweren. Und dann sehen die Leute meine 10 Wochen in Südafrika, wie ich da rumreise und denken, oh, das ist geil.
Das machst du ja von dem Geld, was du da beim Graffiti Festival eingenommen hast.
Ja, oder teilweise sogar noch von Ersparten von früher. Oder eben von dem Geld, was ich als Freelancer im Sommer gearbeitet habe, bei Orbit eben nicht über die Runden gekommen ist. Es war ich habe jetzt für mich entschieden, also ich werde Orbit jetzt, ne, diese ganze, die gemeinnützigen Projekte, das muss ich natürlich auch schauen. Das ist viel Arbeit und am Ende muss ich auch irgendwie sehen, dass ich selbst meine Wohnung hier zahlen kann. Und für mich ist jetzt nächstes Jahr, ich habe coole Freelance-Projekte, die machen mir super Spaß. Das wird cool und da, ne, ist halt doppelte Arbeit, das mache ich aber gern. Deshalb wäre es einfach für mich cool, wenn die Orbit-Events wenigstens laufen, weil das, ja, habe ich jetzt in Afrika einfach vor Augen geführt bekommen, wie wichtig es ist, dass man einfach die Leute, wie wir alle, die schon ganz gut in Fahrräder investiert haben, müssen wir uns alle nichts vormachen, uns tun 25 Euro, auch 50 Euro tun uns nicht so weh, dass man so, die verändern aber an anderer Stelle ganz, ganz, ganz viel. Dass man da einfach schaut, so Stück für Stück, ne? Man kann nicht die Welt von heute auf morgen verändern, aber so Stück für Stück schaut, hey, wie können wir es ein bisschen besser machen? Und ja, deshalb, ja, ich
Ne, dann
habe
freue ich
hier.
mich auf die Infos, wenn du dann sagst, so, jetzt ist hier
Ja.
der Verein, das kann man machen, hier kann man beitreten, hier kann man mittun und so. Also, das finde ich gut.
Ja.
Ja.
Amen.
Amen, genau. Mic drop und was
Ja.
auch immer. Ja, schön,
Ja.
sehr gut. Also, wie gesagt, ich freue mich sehr, dass das da weitergeht. Ich hatte zwischendurch echt Sorge, dass das halt auch alles. Und deswegen auch
Ich
die
auch.
Frage, weißt du, so, warum musst du das alleine machen? Also hol dir doch, ne,
Ja.
also wenn es diese komische Community gibt, ja, die wir beide immer wieder beschwören, auch,
Ja.
und wenn es die auch abseits vom Bier gibt, dann muss jetzt irgendwas taugen und vielleicht ist sie dann da.
Also genau, es ist manchmal, also ich kann direkt sagen, Webdesigner, Grafikdesigner, aber da auch Jule hilft mir super, super, super viel. Es gibt die Leute schon und dann, wie du meintest, nee, zu viele Hände helfen manchmal dann eben doch nicht, weil dann ist zu viel Kommunikation. Es kann auch, da ziehe ich mir auch selbst gerne den Schuh an, dass ich da sicherlich auch noch besser werden kann. Und dann muss man ja aber auch ganz klar sagen, die Community mit den Scouts, die gibt es ja und die ist ja allein auch schon riesig, ne? Also das waren jetzt letztes Jahr mit der Schweiz, waren wir 30 Scouts, was ja schon richtig viele sind.
Ich
Also,
feiere immer noch das Buch, was du und Nils gemacht haben. Das steht bei
ja,
mir
ich
hier
auch.
sogar im Regal im Wohnzimmer
Ja.
und da lese ich gerne. Gerade
Ja,
wenn es
das
immer darum
war
geht,
ein
was könnte
gutes
man denn noch
Ding.
machen, weil ich mich jetzt mal wieder mit Stefan treffen möchte und mit Tobias noch eine Rechnung offen habe. Ja, so, weil er mich am Harz allein gelassen. Aber das ist nach wie vor schön. Das ist auch ein unglaublicher Schatz, den du da mit Orbit eigentlich jetzt schon hinterlassen hast, sozusagen. Ne? Also das ist ja, die sind ja nicht weg, die Routen, sondern die kann man ja immer noch
Nö, genau, die
befahren.
sind ja da. Und zumindest diese Idee erstmal wieder reingeholt. Hey, vielleicht müssen wir nicht jedes Mal ans andere Ende der Welt fliegen, sondern es gibt, und ich war ja auch überrascht im ersten Jahr, als ich Scouten war, dachte ich, wow, hier gibt es so viele geile Ecken, die richtig Spaß machen. Also es ist ja da. Ja.
Raphael, vielen Dank.
Ja, ich danke. Danke für die Einladung. Wie immer
Finde ich cool.
nett.
Ja, sehr
Ja.
gerne. Dann hoffe ich, dass wir dann im Frühjahr oder sobald du wieder sagst, ey Mani, ich habe jetzt ein bisschen mehr zu erzählen. Hier gibt es Infos zum Festival, zum Programm, zum weiß ich was und wen wir jetzt unterstützen. Gib Bescheid.
Ja, da melde ich mich. Und
Ja,
ansonsten sehen wir uns auf dem
Agitation und
Festival.
Propaganda kann ich.
Ja, geil.
Gut, also bis
Perfekt.
dann.
Hey, schönen Abend dir. Danke für die Einladung und dann hören wir
Danke.
uns.
Bis dann. Tschüss.
Ciao.